Im Studio begrüßt sie Birgit Kolkmann. Dramatische Tage sind das für den Nahen Osten. In Ägypten demonstrieren Hunderttausende gegen den ägyptischen Präsidenten Morsi, der jetzt im Eilverfahren die neue Verfassung durchpeitscht. Ist das Land auf dem Weg in eine Theokratie? Verrät der islamistische Präsident die Ziele des arabischen Frühlings und bringt er sein Land an den Rand eines Bürgerkriegs, hat der gar schon begonnen? Die Region ist in Aufruhr. Der Krieg in Syrien geht weiter und in Israel sorgt der Waffenstillstand vielleicht nur für eine kurze Atempause im Konflikt mit den Palästinensern. Seit gestern Abend haben sie bei der UNO einen Beobachterstatus, ein historisches Datum also, damit kann nun Präsident Abbas punkten. Arabischer Herbst, Krisen und Kriege ohne Ende, das ist unsere Schlagzeile für den heutigen Wortwechsel, die politische Diskussion in Deutschland Radio Kultur. Viele Fragen haben wir an unsere Gäste. Im Studio sind der israelische Publizist und Journalist Igal Avidan, der syrische Fernsehjournalist und Publizist Aktam Suleiman aus Berlin, Sebastian Engelbrecht, während der letzten 5 Jahre ARD-Hörfunkkorrespondent in Tel Aviv und zugeschaltet aus Bonn, Marcel Pott, langjähriger Nahostkorrespondent der ARD und jetzt gefragter Experte und ebenfalls Buchautor. Willkommen an Sie alle im Wortwechsel. Marcel Pott, Ihr neues Buch, Der Kampf um die arabische Seele, der steinige Weg zur islamischen Demokratie, ist gerade Anfang Oktober erschienen. Darin schreiben Sie über die ägyptische Zerreißprobe. Es ist ein Kampf, den unter den gegebenen Umständen weder die Islamisten noch die säkularen Rivalen oder die Armee ganz für sich entscheiden können, ohne die Gesellschaft in den Abgrund zu reißen. Hat der Bürgerkrieg längst begonnen?
So weit würde ich nicht gehen, aber die Spaltung des Landes reicht tief. Und vielleicht kann man sagen, dass die Spaltung durch die Mitte geht. Denn vielleicht sind es ungefähr 50% etwas mehr, die gegen diese Maßnahmen des neuen Staatspräsidenten Morsi sind. Und der Rest ist dafür oder kann sich zumindest damit anfreunden. Das Land ist gespalten, ohne jeden Frage.
Entscheidet sich in Ägypten das Schicksal der arabischen Welt?
Also Ägypten hat seit der Antike immer eine führende Rolle gespielt für die Region. Und das, was in Ägypten vorgegeben wurde, das sieht man ja auch an den Jahrzehnten des Nasserismus, das wirkt sich auf die gesamte arabisch-islamische Welt aus. Und so wird es wohl auch in diesem Fall im Zusammenhang mit dieser Umbruchssituation in der arabischen Welt sein.
Aktam Suleiman, Sie stammen aus Syrien, leben schon sehr, sehr lange in Berlin und beobachten natürlich die Region, waren auch auf dem Tahrirplatz dabei, als die Revolution stattfand in Ägypten. Erleben wir jetzt gerade eine gesellschaftliche Explosion, in der die Revolution ihre Kinder frisst?
Schon wäre es, dann hätten wir wirklich eine echte Revolution. Lassen Sie uns das wirklich genau definieren. Wir hatten überall in der arabischen Welt einen Aufstand. Warum sage ich Aufstand? Weil die Leute aufgestanden sind gegen etwas Bestimmtes. In Ägypten gegen Mohammed Hosni Mubarak, den Präsidenten und sein Regime. Aber die sind nicht zusammengekommen, sind nicht aufgestanden für etwas Bestimmtes. Das war das Problem. Eine Revolution mit einer revolutionären Theorie, mit einer Vorstellung von der Zukunft und so weiter, hätte uns einiges erspart. Wir sind die alten Regime fast überall losgeworden. Vor allem Ägypten, Tunesien, Jemen und so weiter, wissen aber nicht, wohin mit uns. Was wollen wir wirklich? Ich kann mich in Kairo an Sitzungen erinnern, wo ich gemerkt habe, diejenigen, die das gestartet haben, die das angefangen haben, die jungen Menschen, die waren wirklich super, wenn es darum ging, das alte Regime zu torpedieren. Die sind aber, was Politik der Tag danach angeht, eine Null, muss man sagen. Und deswegen kamen die Islamisten, die schon immer organisiert waren, seit über 80 Jahren, abgesehen davon, dass sie 1500 Jahre noch beanspruchen, und haben die Situation ausgenutzt, regelrecht ausgenutzt, und sich praktisch auf die Schulter dieser Revolution etabliert. Und jetzt regieren sie und jetzt machen sie praktisch eine Gegenrevolution, weil das keine richtige Revolution war, sondern ein Aufstand.
Sebastian Engelbrecht, Sie waren ja gerade wenige Tage zurück aus Tel Aviv, als dort der Luftalarm begann, der Beschuss aus Gaza und die Auseinandersetzungen dort. Glauben Sie, dass in Israel die Frage ganz genauso groß geschrieben werden muss, wohin geht der Weg und keine Antwort ist da?
Wohin geht der Weg? Die Frage muss natürlich genauso groß geschrieben werden. Und was in Ägypten passiert, ist für die Israelis eine existenzielle Frage. Ebenso existenziell wie das, wer regiert in Gaza und wird es einen palästinensischen Staat geben, der von 130 Staaten der Welt anerkannt wird oder nicht. Für die Israelis ist das in allererster Linie eine sicherheitspolitische Frage. So reagieren die darauf immer. Der Verteidigungsminister sagt dann kurz nach solchen Ereignissen wie den jetzigen Unruhen in Ägypten gerne, ja, wir müssen momentan noch nicht operativ tätig werden, wir müssen nicht operieren, wir müssen unsere Truppen noch nicht an die Grenze bringen, aber das kann jeden Moment eintreten. Das ist sozusagen die allererste Kategorie, die Sicherheitskategorie, und da denke ich, besteht für die Israelis momentan kein akuter Handlungsbedarf, aber die machen sich bereit.
Kein akuter Handlungsbedarf, da ist aber einerseits Yigal Avidan, die Ordnungsmacht Ägypten, selbst schwankend, hat aber den Waffenstillstand mit auf den Weg gebracht. Gestern Abend bekam Palästinenser Präsident Abbas von der UN-Vollversammlung den Beobachterstatus für Palästina, also ein wirklich historisches Datum. Nun fordert schon der deutsche Außenminister, das soll der Ausgangspunkt sein für neue Friedensgespräche. Bringt nun diese Bewegung Israel und Palästina dem Frieden ein Stück näher?
Es könnte sein, weil Netanyahu hat die ganze Zeit gedacht, man kann jahrelang nichts tun und trotzdem ist der Stand Israels in der Welt positiv und gut. Und jetzt sehen wir allein durch die Zahlen, vor einem Jahr wurde Palästina Mitglied der UNESCO mit 107 Stimmen, heute oder gestern waren schon 138 und die größte Ohrfeige kam aus Deutschland. Man war absolut sicher, dass Deutschland sich dagegen stellt und man hat sich der Stimme enthalten. Ich vermute, das war die Bundeskanzlerin, die irgendwann auch gesagt haben sollte, genug ist genug. Man kann nicht weiterhin Siedlungen bauen und gleichzeitig erhoffen, dass wir alles mitmachen.
Marcel Pott, hätte Deutschland auch ebenso gut mal mit Ja stimmen können?
Das wäre angemessen gewesen, denn es ist ja wohl so, diese Beschlussfassung hat natürlich vor allen Dingen eine symbolische Bedeutung. Warum eine symbolische Bedeutung? Hiermit wird belohnt, dass diejenigen Kräfte in Palästina, die seit Jahren auf Verhandlungen setzen, dass die etwas zurückbekommen, nämlich die Anerkennung der internationalen Völkergemeinschaft. Diese Anerkennung hat sie von der israelischen Regierung nicht bekommen, auch von den Europäern nicht und von den Amerikanern nicht. Belohnt worden sind Hamas und andere militanten Gruppen, die die israelischen Wohngebiete beschossen haben, und mit denen musste Israel verhandeln, um hier eine Lösung, jedenfalls eine zeitweilige Lösung zu finden. Und ich finde, es ist an der Zeit, klar zu sagen, auch für Deutschland, dass diese Politik der fortwährenden Landnahme, die so weit geht, dass bald nichts mehr übrig ist für eine sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, dass die eben auch bestraft, sanktioniert werden muss. Denn das geht einfach nicht, dass hier permanent völkerrechtswidrig gehandelt wird von den israelischen Regierungen und den Siedlern, die ja von der Regierung und der Armee gedeckt werden. Und wir tun nichts im Westen. Wir werden völlig unglaubwürdig.
Herr Engelbrecht, würden Sie sagen, dass diese Abstimmung in New York gestern Abend so etwas war wie die Abkürzung zu einer Roadmap, um die man vielleicht auch noch kämpfen könnte?
Jedenfalls auf dieser Roadmap könnte ich mir denken, ist das ein Meilenstein gewesen, ein Meilenstein in die richtige Richtung. Es ist ja gut denkbar, dass diese Abstimmung gestern den Druck auf die Israelis faktisch doch erhöht hat. Auch wenn Netanyahu das nicht wahrhaben will, er hat ja schon in einer ersten Reaktion gesagt, dadurch ändert sich für uns überhaupt nichts. Aber der Druck wächst doch und die internationale Isolation ist nun so deutlich manifestiert wie noch nie zuvor. Ich erinnere auch an die Abstimmung vom Februar 2012, als gesagt wurde, als die UN beschlossen hat, dass die Palästinenser ein Recht darauf haben, einen Staat zu gründen, was ja inhaltlich eigentlich noch weitergeht. Mit anderen Worten, die Isolation Israels wird immer größer und es wird allen deutlich, dass wir im Nahostkonflikt ein Déjà-vu nach dem anderen erlebt haben und dass es mit diesen Déjà-vus nicht weitergeht. Und das ist der Gaza-Krieg, der jetzt schon der zweite war. Das sind diese ständigen Solidaritätsflotten, die ja schon die Menschen beginnen zu langweilen. Das sind natürlich auch die Friedensgespräche Annapolis und die jüngsten Friedensgespräche 2010 von Obama initiiert. Und nun auch dieser zweite Antrag auf eine UN-Mitgliedschaft. Die Nahostpolitik wird langweilig und zwar existenziell und gefährlich langweilig. Und das will die internationale Gemeinschaft, jedenfalls diese 138 Staaten, verhindern. Und insofern, denke ich, ist das ein Meilenstein, dass die internationale Gemeinschaft sagt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt muss sich wirklich etwas verändern. Wir wollen kein Déjà-vu mehr in der Nahostpolitik.
Herr Avedan, ist da der Druck nun gestiegen auf die israelische Regierung?
Ich bin etwas skeptisch. Also man feiert einfach ganz groß. Ich möchte daran erinnern, dass erstens Herr Abbas, seine Amtszeit ist längst abgelaufen. Er wurde im Januar 2005 für 4 Jahre gewählt. Also er ist nicht demokratisch legitimiert. Zweitens, er ist 77 Jahre alt. Und drittens, die Situation ist im Moment so, dass ich habe das Gefühl, beide Seiten sind zufrieden mit dem jetzigen Zustand. Das heißt, die Palästinenserbehörde existiert da und erlaubt den Israelis militärisch zu agieren, wann immer sie brauchen, im Westjordanland, vor allem gegen die Hamas. Solange sie da ist als Behörde, kann man sagen, die Besatzung ist nicht direkt. Es belastet also die Israelis nicht. Es sind vor allem die Europäer, die diese Besatzung bezahlen. Und das ist auch günstig für beide Seiten. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Abbas so ein richtig populärer Politiker bei den Palästinensern ist. Denn er hat ihnen nichts gebracht in den letzten Jahren. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass keine Wahlen dort stattfinden. Also ich würde erwarten, dass erstmal die Palästinenser demokratische Wahlen führen und mit einer neuen Mannschaft eventuell tatsächlich wissen wir, was die Palästinenser wollen und wer ihre Vertreter sein sollen.
Also für die Palästinenser im Westjordanland muss das wirklich wie Hohn klingen, was Sie da sagen. Die leiden alltäglich darunter, etwa darunter, nicht etwa, dass sie nicht genug zu essen haben oder so etwas, unter der immer noch mäßigen wirtschaftlichen Entwicklung und vor allem unter der Einschränkung ihrer Freiheit. Also meine Freunde und Bekannten im Westjordanland sind nicht in der Lage, einfach mal schon innerhalb Palästinas sich zu bewegen, geschweige denn ins Ausland zu fahren. Das heißt, da haben sich die Menschen auf jeden Fall keineswegs drauf eingerichtet. Das mag, was Sie gesagt haben, stimmen im Blick auf die politische Führung.
Ich meine die Führung. Sie haben alle VIP-Status, sie können sehr unkompliziert über die Checkpoints und sie genießen einen gewissen Status, den die meisten Palästinenser tatsächlich nicht haben. Also ich rede von der Führung, nicht von den Palästinensern selbst.
Mhm. Herr Suleiman, war das jetzt eine Abstimmung in New York, die vor allen Dingen einen wichtigen Punkt gesetzt hat in der innerpalästinensischen Auseinandersetzung zwischen Fatah und Hamas?
Bestimmt. Da haben wir wirklich den Punkt vergessen. Was gibt es unter den Palästinensern? Es gibt nicht den Traumprinzen, es gibt zwei Gruppen. Abbas und seine PLO, sein Fatah und Hamas. Und in den letzten Jahren, da haben viele, viele Politikmaßnahmen in der Region, vor allem von Israel aus, aber auch international. Sie haben dazu geführt, dass praktisch Hamas die Überhand bekommt, dass Hamas populärer wird, dass Hamas sagen kann, hey, mit unseren Raketen erreichen wir viel mehr, als was ein Mahmoud Abbas erreicht, der Alte, der da in der Westbank sitzt. Und das war genau die falsche Botschaft. Und gestern war so ein Moment, wo diese Linie gebrochen wurde. Vor wie lange? Wie tief, weiß keiner, aber emotional, psychologisch war das unglaublich. Sie hätten die Palästinenser sehen müssen, die auf einmal glaubten, jetzt existiere ich vom Neuen, also als Mensch. Das war Wahnsinn. Und diese Psychologie in der Region darf man sowohl für die eine als für die andere Seite nicht unterschätzen. Also insofern ist es viel wichtiger, als was wir sagen jetzt, Hamas hat einen Rückschlag bekommen. Ich glaube, 2 Raketen von Hamas ändern die ganze Konstellation wieder. Und dann kommen wieder diese Äußerungen vom Westen, von Israel oder Militäraktionen und so weiter. Aber wichtig, dass man die richtige Botschaft versendet. Der Weg des Friedens lohnt sich. Und zwar für alle Seiten. In dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, ist es gefährlich, auch für alle Seiten. In den letzten Jahren hatten wir wirklich beinahe Palästina ganz vergessen. In der Zeit, wo Siedlungen gebaut werden, in den besetzten Gebieten von den Israelis, reden wir über arabischen Frühling und Ägypten und Syrien und als ob der Krieg in Syrien nicht keine Konflikte gibt in dieser Region. alle Konflikte sind da, die bleiben da, weil die Menschen da sind. Und wir sind gut beraten, auf diese Menschen zu achten, auch psychologisch. Und gestern war ein unglaublicher Tag für die Palästinenser. Ich bin kein Palästinenser, ich kann das aber nachvollziehen. Vielleicht für Sie als Israeli wäre das vergleichbar mit dem Aufruf des Staates Israel damals. Das ist diese neue Identität, wir sind wieder mal wer. Das ist wirklich ganz wichtig.
Interessant ist es, die psychologischen Hintergründe, die Sie auch ansprechen, Marcel Potz. Sie haben ja Ihr Buch genannt, Der Kampf um die arabische Seele. Es geht auch um die Befindlichkeit der Seelen der Menschen. Was glauben Sie, wie wird dieser Kampf nun weitergehen? Feiern ist das eine, aber dann die Umsetzung in die Politik das andere.
Ja, das sehen wir auf allen Gebieten in der Region. Es ist schon richtig, dass viele von den jungen Leuten, die auf die Straße gegangen sind, zu Beginn des arabischen Frühlings, dass sie vor allen Dingen einen Gegner weghaben wollten und ihre Vorstellungen für die, also ihre strukturellen Vorstellungen für die Zukunft in Politik und Gesellschaft waren eher schwammig. Das reduzierte sich auf die Wiedererlangung der Würde und auf eine Freiheitsideologie, die sehr allgemein gefasst war und natürlich auf die soziale und die wirtschaftliche Situation. Das Problem für die junge Generation in allen arabischen Ländern ist die mangelnde Zukunftsperspektive wirtschaftlich und sozial. Und da liegt der Hase im Pfeffer für alle jene Kräfte, die sich jetzt aufschwingen, sogenannte revolutionäre Reformen durchzuführen. Wir sehen am Beispiel von Ägypten, dass da nichts passiert ist. Das hängt natürlich in erster Linie damit zusammen, dass die Armee, die ja nach der Beiseiteschaffung von Mubarak, ich gehe so weit zu sagen, dass die Armee eigentlich hier eine Palastrevolution durchgeführt hat. Man wollte Mubarak und seine Familie loswerden und man hat den Aufstand oder die Aufstände in Ägypten dazu benutzt, um die eigenen Interessen mit den Kurzzeitforderungen der Aufständischen zu verbinden. Und das Militär hat letztlich die Verantwortung für das Chaos, was jetzt entstanden ist. Denn man hätte niemals Wahlen durchführen dürfen, Parlamentswahlen durchführen dürfen, ohne vorher eine neue Verfassung geschaffen zu haben. Und jetzt ist im Eildurchgang eine Verfassung verabschiedet worden, die von vielen Kräften der ägyptischen Gesellschaft nicht als repräsentativ angesehen wird. Und hier sind die Konflikte auf Dauer vorprogrammiert, wenn es nicht zu einer Revision kommt. Das heißt also, die Kräfte, die die Gesellschaft tragen, und das sind eben nicht nur die Islamisten, sondern eben auch große Teile der Elite und auch Teile des alten Regimes. Diese Kräfte müssen sich zusammenfinden. Und mit der Politik, die Mursi jetzt eingeschlagen hat, ist das schwer möglich.
Bezeichnend ist ja auch das Bild aus Kairo. Die Verfassungskommission verschanzte sich hinter einer eilends aufgerichteten Betonmauer. Ein tatsächlich fast absurdes Bild. Auf der anderen Seite natürlich wieder sehr...
Das ist ja auch eine Steinzeit-Verfassung, muss man dazu sagen.
Steinzeit-Verfassung, nach der wollte ich gerade fragen, Herr Suleiman. 234 Artikeln sind einzeln abgestimmt worden, einstimmig verabschiedet in der vergangenen Nacht in einer 19-stündigen Marathonsitzung. Wissen Sie mehr, was steht da drin?
Wir wissen alle, was da drin steht. Wir wissen aber vor allem, was das zu bedeuten hat. Es hat nur eines zu bedeuten. Hier ist eine Gruppe am Werk, die eine Verfassung schreibt, die aber gar keine Ahnung hat, was eine Verfassung eigentlich sein sollte. Eine Verfassung ist kein Mehrheitsprinzip. Eine Verfassung ist für die Gesellschaft jetzt und morgen. Eine Verfassung ist auch für die Minderheiten. Eine Verfassung ist Schutz und Rechte, auch Auflistung. Das ist nicht nur, wir sind die Mehrheit und wir machen unsere Vorstellungen. Man kann auch den Islam nicht einführen per Verfassung oder Verfassungsgerichte. Das alles haben sie vergessen und sie dachten, hier stimmen wir ab über den Charakter des Landes, nachdem wir die Wahlen gewonnen haben. Das kann man machen. Man kann auch die Verfassung so durchpeitschen, wie sie es gemacht haben. Nur die Aufgabe der Verfassung, dass alle später im Frieden unter diesem Schirm leben können, diese Aufgabe wird nie erfüllt werden können. Diese Kommission übrigens, wissen wir auch, hat nur noch Islamisten momentan, weil alle anderen Kräfte, und Salafisten ist ja auch noch klar, das verlassen haben. Ein einziger Christ in so einer Kommission ist für mich 50% Man darf nicht immer Kopf erzählen wie Schafe. Der vertritt etwas, eine Kultur in dieser Gesellschaft. Und wenn der nicht mehr da ist, dann ist die Verfassung nicht mehr Verfassung. Das sind Beschlüsse von einer Mehrheitspartei, die bei den Wahlen diesmal gewonnen hatte. Die nächste Partei, die nächsten Wahlen gewinnt, macht dann eine andere Verfassung und lebe wohl Ägypten in den nächsten 50
Jahren. Also eine Verfassung als eine Art Parteiprogramm.
Auf jeden Fall.
Mhm. Herr Avidan, mit Ihrer Sicht aus Israel, doch als der Demokratie im Nahen Osten, wohin steuert Ägypten damit?
Wenn es zu Bürgerkrieg kommt, dann ist es schlecht für alle Beteiligten, denn wir haben uns relativ schnell gewöhnt. Also die Panik in Israel war nach Mubaraks Abgang sehr groß, aber inzwischen hat Morsi nicht nur den Austausch des israelischen Gefangenen Gilad Shalit und diesen Waffenstillstand in Gaza vermittelt. Man hat auch den Eindruck, dass es mit ihm irgendwie einen Partner gibt, vor allem weil er große Schulden hat und ohne die USA und den Europäern nicht zurechtkommt. Mit 11% Haushaltsdefizit kann die Verfassung in der Verfassung stehen, was man will. Aber die Leute sind hungrig.
Sie sprachen das Wort Partner aus. Ist es immer noch nicht ausgemacht, wie Morsi sich in der weiteren Zukunft verhalten wird? Jetzt zeigt er ein diktatorischeres Gesicht. Die Frage ist auch, wer steht hinter ihm oder inwieweit handelt er auch allein?
Also wenn die Wahl ist für die Israelis ein Diktator oder Chaos, dann stehen die Israelis vollkommen unter Diktatoren wie Assad, solange die Grenze ruhig ist. Das ist Common Sense. Und wenn es Morsi sein soll, dann soll es Morsi sein. Aber Israel hat Interessen, dass die Grenze auch vor allem auf der Sinai-Halbinsel ruhig bleibt, dass die Situation im Gaza sich normalisiert. Und man sieht, im Grunde genommen ist Morsi besser für Israel als Mubarak, weil er sich mehr verpflichten muss in Gaza, aktiv zu sein, was Mubarak nicht getan hat. Und das ist eigentlich gut für Israel. Irgendjemand muss Gaza unterstützen. Und da, wenn Morsi das tut, dann ist es gut. Aber wir als Israelis müssen uns nicht einmischen in diese ägyptischen Politik. Das letzte Mal, wo wir versucht haben, Nahostpolitik zu machen, war im Libanon und die Folgen waren katastrophal.
Marcel Pott, muss man in dieser Hinsicht tatsächlich auch den ägyptischen Präsidenten, die ägyptische Führung in zwei Wegen sehen? Einmal als die Ordnungsmacht, die sie traditionell ja auch ist und auch etwas tun kann für die Sicherheiten der Grenzen. Andererseits, was die gesellschaftliche Debatte in Ägypten selber angeht?
Ja, wir sehen ja an dem, was Morsi seit seiner Amtsübernahme getan hat als Politiker, nämlich Außenpolitik zu machen, dass er innenpolitisch in einer Blockadesituation ist. Er ist überhaupt nicht weitergekommen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und er hat auch keine Situation schaffen können, die Investoren ermuntern würde, jetzt ihr Geld in Ägypten anzulegen. Er ist nach außen gegangen und hat dort Erfolg gehabt. Er hat auch das Verhältnis Ägyptens mit Saudi-Arabien, wenn Sie so wollen, wieder etwas normalisiert. Er ist schließlich ein Muslimbruder und die Muslimbruderschaft ist in Saudi-Arabien überhaupt nicht gerne gesehen und auch nicht in den Emiraten. Also die konservativen Monarchien am Golf sind keine Freunde der Muslimbrüder. Das ist eine islamistische Strömung, die mit den Wahhabiten und in Katar sitzen auch Wahhabiten. Das sind also, die sind ein bisschen gemäßigter als in Saudi-Arabien. Aber das ist ja eine Spielart des Salafismus, des rückwärtsgewandtesten Islam, im sunnitischen Islam, den wir kennen. Und da gibt es enorme Spannungen. Und da war er sehr geschickt. Und bei der Vermittlung zwischen Hamas, einer Organisation, die aus der Muslimbruderschaft heraus entstanden ist, mit Israel, hat er große Erfolge erzielt und hat damit natürlich sich auch in Amerika, in Washington, als ein im Zweifel verlässlicher, einsetzbarer Partner im Sinne einer Stabilisierung, die den amerikanischen Interessen entspricht, eingesetzt werden kann, wenn Sie so wollen. Und er ist eben außenpolitisch aktiv gewesen und in der Innenpolitik hat er nichts bewirkt. Und jetzt hat er durch seinen Vorstoß die Situation nur noch viel schlimmer gemacht. Allerdings muss man zu seiner Ehrenrettung auch eins sagen. Das Verfassungsgericht in Ägypten viele der obersten Gerichte sind durchsetzt mit alten Mubarak-Gefolgsleuten. Und das Verfassungsgericht hatte ja auch schon gedroht, diese Verfassungskommission, die jetzt abgestimmt hat über eine neue Verfassung, eine sogenannte neue Verfassung, die sollte ja auch wieder aufgelöst werden. Und da wäre man nicht weitergekommen. Das Problem ist einfach, dass die jeweiligen Kräfte, die widerstreiten in Ägypten, sich blockiert haben. Und dadurch, dass die Armee sich aus der Linie zurückgezogen hat, ist es jetzt, wenn Sie so wollen, ein Kampf zwischen den Islamisten, die den Präsidenten stellen, der Muslimbruderschaft, und den anderen Kräften, den sogenannten liberalen, vielleicht säkularen, jedenfalls nicht islamistisch orientierten Kräften.
Über die Opposition wollen wir gleich sprechen. Das war gerade Marcel Pott, der Publizist und Journalist, zugeschaltet aus Bonn, im Wortwechsel von Deutschlandradio Kultur. Heute unser Thema Arabischer Herbst, Krisen und Kriege ohne Ende. Mit ihm diskutieren Igal Avidan, Publizist, Israel, Akdam Suleiman, der syrische Journalist aus Berlin, und Sebastian Engelbricht, langjähriger Hörfunkkorrespondent in Tel Aviv, soeben wieder zurückgekehrt nach Berlin. Herr Suleiman, wir sprachen gerade schon über die Opposition. Amr Moussa, der Ex-Generalsekretär der Arabischen Liga, hat ja gesagt, es müsse nun eine nationale Rettungsfront gebildet werden. Man kann sagen, das ist am vergangenen Wochenende auch passiert. Eint nun dieser Kampf gegen dieses Verfassungskonstrukt, das Morsi auf den Tisch legt, die Opposition, die ja völlig zerstritten ist?
Momentan ja. Momentan hat man wieder einen Feind, ein Feindbild. Das ist Morsi und seine Muslimbruderschaft. Und das treibt die Leute oder viele wieder auf diese Maidan Tahrir oder auf dem Tahrirplatz in Kairo, anderswo in dem Lande. Nur wir laufen der gleichen Gefahr entgegen. Wir wissen, wogegen wir sind, aber wir wissen nicht, wie wir unsere Ziele durchsetzen wollen und was diese Ziele überhaupt sind von diesen Kräften. Die Liberalen denken anders als, also Amr Moussa denkt anders als Mohammed al-Baradei, der denkt wiederum anders als die Jugend, die diese Revolution gestartet hat, hatte. Nur schön ist zu sehen, dass dadurch, dass Morsi diese Entscheidung getroffen hatte, wie auch immer man dazu steht, eine Bewegung kam auch in dem anderen Lager. Und das ist auch man kann das als Kampf sehen zwischen zwei Blocks. Man kann aber da drin die Politik endlich sehen. Ja, es gibt Entscheidungen getroffen und es gibt Menschen, die dagegen agieren. Und es gibt Richter, die man ihnen zuvor versucht zu kommen, bevor sie eine Kommission zur Verfassungsbildung auflösen. Und es gibt Leute, die die Verfassung sehr schnell schreiben. Und diese Erfahrung macht das ägyptische Volk momentan. Die einzige Gefahr ist nur, wenn alles aus den Rudern, aus der Kontrolle jetzt geraten sollte, wer soll und was soll das Ganze zusammenhalten? Das haben wir nicht. Weder Verfassung, noch starke Regierung, noch Bewusstsein auf der Straße. Richtig, wir sind die Ägypter. In dem Moment sind wir die Muslimbruder und die anderen sind die anderen und umgekehrt. Und es ist typisch für unsere Gesellschaften, die nicht wirklich, die arabischen Gesellschaften allgemein, nicht wirklich so nach Generationen und nach Schichten und so weiter, sondern vielmehr nach anderen Zugehörigkeiten
funktionieren. Erleben wir, egal, Avidan, einen Prozess der politischen Willensbildung, auch der gesellschaftlichen Entwicklung, der auch weit über Ägypten hinausgreift?
Also erstens, als Israeli freue ich mich, dass so viele Ägypter für die Demokratie auf die Straße gehen. Zweitens, es erinnert mich, dass unsere verfassungsgebende Versammlung sich aufgelöst hat, ungefähr ein Jahr nach der Gründung Israels. Deswegen haben wir bis heute noch keine Verfassung und trotzdem streiten wir ziemlich lebendig. Also ich glaube, dass die, wir haben vorher gesagt, Innenpolitik, Außenpolitik in Ägypten, wenn Außenpolitik bedeutet, 15 Milliarden Dollar Kredit zu bekommen, um die hungrigen Ägypter zu ernähren, um die enorme Subventionen für Energie und für Weizen zu bezahlen, dann ist Außenpolitik wichtig. Und ich glaube, es kann sich keiner leisten in Ägypten, sich von der Welt abzuschotten, weil die wirtschaftliche Situation katastrophal ist. Also wir Israelis hoffen, dass sich die Lage irgendwie normalisiert, weil die Situation im Moment ist nicht gut. Es gab 14 Anschläge auf die Gasleitung. Israel importierte bis vor kurzem Gas von Ägypten und jetzt wurde dieses Abkommen einseitig abgebrochen von ägyptischer Seite. Und ich glaube, wenn kein Gas fließt, dann gibt es auch weniger gemeinsame Interessen für Israel und Ägypten.
Mhm. Sebastian Engelbrecht, würden Sie das auch so sehen, dass dieser gesellschaftliche Entwicklungsprozess, auch die politische Willensbildung, der mit verbunden ist, tatsächlich sehr verglichen werden kann, ob das in den Palästinensergebieten ist, ob das in Ägypten ist, in Syrien nach dem Bürgerkrieg wird es wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung geben. Herr Suleiman, können Sie gleich auch noch was zu sagen? Wie sehen Sie das, Herr Engelbrecht?
Ich glaube schon, dass wir in Palästina eine ganz andere Situation haben. Ich erinnere an das Frühjahr 2011, als eben dieser arabische Frühling etwa in Ägypten und Tunesien so richtig begann. Da hat es dann auch in Palästina, das heißt in Gaza und in Ramallah, einzelne erste Demonstrationen gegeben von Palästinensern, die es nun auch versuchen wollten und die Demokratie endlich schaffen wollten und endlich wieder Wahlen wollten und die Einheit zwischen Hamas und Fatah erreichen wollten. Aber das hat nicht richtig funktioniert und es ist von der Hamas im Keim erstickt worden und in Ramallah ist es gar nicht so richtig im Westjordanland aufgeflammt. Das heißt, das war natürlich auch ein Land und ist ein Land, das der Konflikte und der Bürgerkriegszustände genug hat und ist ein Volk, das darunter 20 Jahre gelitten hat und einen Aufstand nach dem anderen hinter sich hatte. Insofern gibt es hier in Israel und Palästina keine parallele Entwicklung. Was ich eher parallel sehen würde, ist die Bewegung zur Verteidigung der sozialen Rechte der Israelis. Die ist nämlich sehr ähnlich auch über Facebook entstanden, nur war eine zaghafte und gewaltfreie Revolution des Mittelstands. Da sehe ich eher eine Parallele.
Marcel Pott, aus der Sicht eines geordneten demokratischen westlichen Staates, wie wir hier sie tun können, sehen ja diese Auseinandersetzungen, Verwerfungen doch sehr dramatisch aus. Sind sie aber in einer Umbruchssituation vollkommen selbstverständlich?
Also ich finde sie völlig normal, denn es ist ja einfach so, dass wenn eine alte Ordnung, die autoritär und repressiv agiert hat, wenn die beiseite geschoben wird, dann entsteht natürlich auch ein Vakuum. Und man sieht in anderen Ländern der Region ja auch, dass es überall Hindernisse und Rückschläge gibt. Es geht sehr viel geordneter zu in Tunesien, aber auch da gibt es große Probleme. In Libyen gibt es große Probleme. Sie sehen in Syrien einen Krieg, in dem nicht nur Syrer gegeneinander kämpfen, sondern wo verschiedene Kräfte von außen einwirken. Und bei Ägypten ist es einfach so, dass das Militär die Verantwortung dafür trägt, dass es so weit kommen konnte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das sich weiter zuspitzt, droht dann die Rückkehr des starken Mannes in Kairo? Und wer könnte das dann sein, außer dem Militär? Und das wäre doch für die Bevölkerung in Ägypten ein ganz enormer Rückschlag. Und das wollen wir nicht hoffen.
Herr Suleiman, das Fanal eines Bürgerkriegs bestimmt gerade die Schlagzeilen. Das ist vielleicht auch ein Reflex der westlichen Medienwelt, dieses so zu tun. Vollzieht sich da aber nicht auch gerade etwas anderes, dass sich nämlich die Kräfte wieder neu gruppieren? Etwas liegt auf dem Tisch. Gut, dagegen wird wieder etwas getan, aber aus diesem Dagegensein entwickelt sich ja das, was Sie im Prinzip einfordern, nämlich das Wohin, das Ziel. Also ein ganz demokratischer Bildungsprozess, der stattfindet.
Lassen Sie uns eines erkennen. Beide Ebenen finden statt. Das heißt, es gibt diese Auseinandersetzung im demokratischen Sinne oder der Weg zur Demokratie, das findet statt, ist ein Prozess. Aber es gibt eine andere Ebene, wo man sagt, Moment mal, das kann es nicht sein. Und beide existieren zeitgleich. Deswegen ist der Streit in der arabischen Welt immer sehr auch, vehement. Ist das eine Revolution in Syrien? Ja, nein. Wer ist gewalttätiger? Das Regime, die Gegner oder Ägypten? Genauso das Problem. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen konkrete Beispiele. Die Muslimbruderschaft in Ägypten. Wenn man nach dem demokratischen Prinzip geht, wählen und wählen lassen, dann haben sie die Mehrheit bekommen. Wenn man aber auf einer ganz anderen Ebene sagt, zur Demokratie gehört viel mehr als Wählen, ein Parteienfinanzierungsgesetz, dann hätten wir alle gerne gewusst, wo das Geld der Muslimbruder herkommt. Das ist wirklich, und hier ist natürlich, beides stimmt, ihr Geld ist nicht ganz klar und sie haben die Mehrheit. Und wie kann ich agieren jetzt von hier, von außen, mit so einem Gebilde? Das ist nicht demokratisch, so wie wir das hier kennen, auch nicht so undemokratisch, wie der Fall war, vor dem Fall des alten Regimes. Und ich würde sagen, man muss beides machen, ein Auge vielleicht zudrücken, wenn die Lage es erlaubt, aber oft das alle Augen aufmachen und sagen, Moment mal, das geht hier nicht. Was Herr Morsi gemacht hat, was der Präsident Morsi gemacht hat, sehr gefährlich und nicht nur im Rahmen eines Prozesses zu sehen, weil es konnte den Prozess sprengen. Wenn ich sage, eine Bewegung wie in Libyen, ich war auch sehr kritisch der Bewegung in Libyen gegenüber, wenn diese Bewegung mit Waffen, also nicht friedlich wie in Ägypten, und wenn diese Bewegung mit Hilfe von außen, NATO oder wie auch immer, und nicht wie in Ägypten versucht, aus der eigenen Kraft was zu machen, dann habe ich nicht mehr mit einer innergesellschaftlichen Bewegung zu tun, sondern mit einem, wie sagt man, Spiel der Nationen. Und das endet,
und auch der Interessen.
Der Interesse natürlich, darum geht es ja bei den Nationen. Und das endet nie. Und wenn es eines Tages enden sollte, dann bestimmt nicht im Sinne dieser Bevölkerung, die da lebt und wohnt, sondern vielmehr um Interessen von anderen Leuten. Also insofern, dieses Doppelbild muss man immer beibehalten. Es ist ein arabischer Frühling, aber es ist trotzdem ziemlich kalt manchmal dabei.
Ja, Marcel Pott, war genau das, das, was Amre Moussa gesagt hat mit seiner Warnung, der Westen solle sich bloß heraushalten aus dieser ägyptischen Krise, dass er ein inneres ägyptisches Problem, das das Land auch selbst lösen kann. Würden Sie zustimmen?
Ja, uneingeschränkt. Das wäre ganz kontraproduktiv. Nicht nur die Ägypter, alle arabischen Völker haben die Nase voll von westlichen Eingriffen in ihre Angelegenheiten. Seit 200 Jahren schlagen die Araber sich mit den Europäern und dann mit den Amerikanern herum und werden hier als Spielbälle hin und her geschoben. Das ist eben auch eine Errungenschaft psychologisch, emotional dieser Aufstände, dass viele Araber sagen, jetzt wollen wir selbst bestimmen, wo es hingeht in unserem Land und auch in unserer Region. Und das dokumentiert sich vor allen Dingen auch im Verhältnis zu Israel. Denn die Mehrheiten der Araber sind anti-israelisch, in erster Linie wegen der Palästina-Politik. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Und es wäre katastrophal, es wäre fatal, wenn der Westen sich hier einmischen würde. Das darf auf gar keinen Fall sein. Man muss versuchen, sagen wir mal, die Kräfte zu stützen, verbal von außen, die demokratische Ziele verfolgen. Aber auch das ist natürlich eine Frage, die man mit viel Fingerspitzengefühl behandeln muss. Klar ist, dass es ein Prozess ist, das haben wir hier mehrfach gesagt, aber das ist ein Prozess, der über ein, zwei Generationen gehen wird. Hier ist etwas in Gang gesetzt worden, das nach vorne und auch nach zurück geht, wie die Echternacher Springprozession. Mhm. Und das werden wir noch lange beobachten.
In Israel, Palästina-Konflikt, Herr Avidan, sehen wir ja, was viele Jahrzehnte Diplomatie nicht bewirkt haben. Sollte man da auch ganz radikal sagen, raus mit allen anderen, die da versuchen mitzudrehen?
Nein, man muss nur die Zahlen beobachten. Vor kurzem wurde bekannt, dass zwischen Jordan und Mittelmeer 5,9 Millionen Juden leben, von insgesamt 12 Millionen Bewohnern. Das heißt, die Juden sind zum ersten Mal offiziell die Minderheit. Und wenn es etwas gibt, was die Israelis mehr befürchten als ein Palästinenserstaat, ist ein binationaler Staat. Und man muss einfach die Alternativen zeigen. Entweder geht es so weiter mit einem palästinensischen Aufstand alle paar Jahre, mit Militärbesatzung, mit einer zunehmenden Isolierung Israels, oder gibt es eine Zwei-Staaten-Lösung, oder es gibt eine Ein-Staat-Lösung, was immer mehr Popularität in Israel gewinnt, nämlich wir bürgern die Palästinenser ein, geben ihnen Wahlrecht, und da kann uns die Welt nichts mehr vorwerfen. Und ich glaube, diese Option befürchten die meisten Israelis mehr als ein Palästinenserstaat.
Sebastian Engelbrecht, doch an Sie mal die Frage, können wir uns die Diplomatie in dieser Frage eigentlich besser sparen?
Nein, wir können uns die Diplomatie natürlich überhaupt nicht sparen, und wir brauchen mehr Diplomatie. Gerade die internationale Gemeinschaft hat die Diplomatie im Israel-Palästina-Konflikt auf jeden Fall sträflich vernachlässigt, und zwar vor allem im Blick auf die Hamas. Der Westen hat die Hamas ignoriert, und er verhält sich jetzt ganz anders übrigens bei den Ägyptern. Bei Morsi setzt der Westen auf Diplomatie. Die ersten Stellungnahmen von Außenminister Westerwelle sind äußerst zurückhaltend. Man möchte doch weiter jetzt auf die aktuellen Entwicklungen in Ägypten. Man möchte doch weiter mit Präsident Morsi zusammenarbeiten, sehr höflich, sehr zurückhaltend.
Da aber wenn es um die Hamas mit der Hamas sprechen.
Genau. Und wenn es um die Hamas geht, dann wird kategorisch gesagt, mit denen reden wir überhaupt nicht. Dabei ist es derselbe Verein mit denselben Zielen, mit denselben programmatischen Vorstellungen von der Vernichtung Israels oder zumindest vom Ende der Existenz Israels.
Und wie das, erklären sich das? Hat man Moment, im Außenministerium also keine Ahnung?
Ägypten hat einen Friedensvertrag mit Israel. Hamas erkennt Israel nicht an. Ich würde es nicht so gleichsetzen, Hamas mit Morsi.
Ägypten ist einfach eine sehr wichtige und große Kraft in der Region und da kann sich, können sich die USA es einfach nicht leisten, die zu ignorieren. Während im Palästina-Konflikt sind die Loyalitäten ganz klar. Gegenüber Israel gibt es eine große Grundloyalität der Amerikaner wie auch der Europäer, die man nicht einfach aufgeben kann. Und insofern ergibt sich dieses diese Differenz, diese Diskrepanz. Und außerdem ist natürlich die Hamas mit dem Gazastreifen relativ klein, lässt sich ausspielen gegen Abbas. Insofern ist das machtpolitisch immer noch möglich. Aber da würde ich wirklich appellieren, das kann sich der Westen nicht mehr lange erlauben. Hier müssen endlich diplomatische Ideen auf den Tisch. Die müssen ja nicht plump sein, die können ja sehr geschickt von mir aus über den Emir von Katar eingestielt werden oder auf andere Art und Weise, um das Blutvergießen an dieser Grenze zwischen Gaza und Israel endlich zu beenden. Also hier würde ich sagen, brauchen wir mehr Diplomatie.
Herr Potz, Sie haben in Ihrer langjährigen Zeit als Korrespondent sich ja schon oft die Frage bekommen, wo liegt denn bitte der Stein des Weisen? Hätten Sie einen Vorschlag für diese intelligente Diplomatie?
Reden Sie von Palästina?
Von der ganzen Region.
Ja, also die Region ist in einer Phase des Umbruchs, die noch lange dauern wird. Wir werden sehen, wie es in Tunesien und in Libyen sich entwickelt. Da gibt es auch sehr positive Ansätze, aber auch sehr, sehr negative. Und bei Ägypten lässt sich im Moment keinerlei Prognose stellen. Aber in der Palästina-Frage ist es eigentlich ganz einfach. Die besetzten Gebiete, Gaza und das Westjordanland, machen 22% des historischen Palästina aus. Den Staat Israel gibt es seit 1948 und der Kompromiss kann nur lauten, das, was übrig geblieben ist vom historischen Palästina für die Palästinenser, nämlich die 22%, muss der Staat Palästina sein, Landtauschvereinbarungen inklusive. Aber wenn man versucht, von israelischer Seite hier noch mehr Prozent abzuknapsen, dann wird es niemals klappen. Es gibt nur eine Lösung. Und die liegt in den Köpfen der Beteiligten. Von israelischer Seite aus muss man anerkennen, dass die Palästinenser nicht die Klienten Israels sind, sondern ein Volk mit dem Recht auf Selbstbestimmung. Und von palästinensischer Seite aus muss man anerkennen, dass die Juden in Israel, der israelische Staat, die israelischen Bürger ein Recht haben, das sie erworben haben, aus historischen Zusammenhängen heraus, auf ihren Staat in der Region. Das muss aber einschließen auch den Willen zur Integration in die Region von Seiten Israels. Und das sind die Parameter, um die es geht. Und die sind schwer genug umzusetzen.
Soweit so einfach, Herr Avedan. Sie haben eben schon angesprochen, wenn es die Zwei-Staaten-Lösung nicht auf dem Papier geben wird, löst sich das Problem mehr oder weniger demografisch. Das kann aber doch nicht im Sinne Israels sein, auch nicht im Sinne des jüdischen Israels. Warum kommt da so viel Gegenwehr nach wie vor? Das versteht man nicht.
Wir haben Wahlkampf und keiner redet über den Friedensprozess oder über die Beziehungen mit den Palästinensern oder mit den Ägyptern. Das ist überhaupt kein Thema in Israel. Ich glaube, vielleicht durch diese Abstimmung in New York wird die Opposition, die kleine Opposition, die für die Zwei-Staaten-Lösung ist, für Verhandlungen, ein bisschen Rückenwind bekommen. Man wird vielleicht verstehen, dass es nicht so weitergehen kann. Man kann nicht so, wie Außenminister Lieberman will, die Palästinenserbehörde zerschlagen, weil schließlich die Palästinenserbehörde braucht Israel genauso gut, damit dieser Status quo weitergeht. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist nicht die Frage der Grenzen, sondern die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge. Und solange das nicht klar gemacht wird, dass die Flüchtlinge nicht nach Israel zurückkehren wollen oder dürfen, solange wird, das ist der Knackpunkt. Und ich glaube, wenn jetzt von einem Staat Palästina gesprochen wird in den Grenzen von 67, dann wird es leichter für Israel zu sagen, wunderbar, jetzt gibt es Palästina, die Flüchtlinge sollen nach Palästina. Und diese Forderung, dass die Flüchtlinge zurückkehren, aber nicht nach Palästina in ihre Heimat, sondern nach Israel, diese Forderung wird jetzt nicht mehr legitim sein. Und das ist ein Pluspunkt für den Friedensprozess insgesamt.
Herr Suleiman, was glauben Sie, wenn Herr Avidan sagt, die Entwicklung, die demokratische in den arabischen Staaten wird bestimmt 2 Generationen in Anspruch nehmen, bis man von einigermaßen geordneten Verhältnissen sprechen kann? Könnte da die Situation in Israel nicht eine Art Nagelprobe sein, eine Blaupause für weitere Entwicklungen, dass es da zu einer Befriedung kommt, zu einem Miteinander? Einem Interessensausgleich, einem fairen?
Also ich glaube, wir reden hier über 2 verschiedene Sachen. Mhm. Es gibt die innergesellschaftlichen Konflikte in den arabischen Ländern und da brauchen wir bestimmte Ansätze. Es gibt aber einen Konflikt außenpolitisch mit dem Staat Israel. Da geht es wirklich um den Staat Palästina, den es noch nicht richtig gibt. Es geht um besetzten Gebieten von Syrien übrigens, von Teilen von Libanon, auch wenn die klein sind und so weiter. Und da darf man das eine gegen das andere nicht ausspielen und nicht unbedingt jetzt hier ansetzen, damit da wiederum was rauskommt. Das ist, was man gerade mit Morsi betreibt, mit dem ägyptischen Präsidenten. Er hat eine gute Rolle gespielt bei dieser Gaza-Krieg. Dann kann er ruhig auch mal nach innen diktatorisch agieren. Das Spiel hat man mit Mubarak doch gehabt. Das Spiel hat man mit den arabischen Nationalisten doch gehabt. Das wollen wir nicht mehr sehen. Das eine ist ein Konflikt, hat mit dem Recht eines Volkes, des palästinensischen Volkes zu tun. Das wird separat betrachtet und meinetwegen angegangen. Und das andere, bitte nicht glauben, wenn da die ganze Nahosten demokratisch ist, dann gibt es keine Kriege mehr, weil Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Also Märchenstunde kann man wirklich woanders haben. Das ist nicht der Fall. Das wird immer ein Konflikt geben. Hier geht es um Interessen, um nationale Interessen und nicht um demokratisch und weniger demokratisch. Mhm.
Bleiben wir jetzt nochmal beim Fall Ägypten. Sie waren ja auch viel in Ägypten unterwegs in der Zeit der Revolution. Nun gehen die Menschen wieder auf die Straßen. Wie sehen Sie das in der Runde insgesamt? Glauben Sie, dass es Morsi jetzt vielleicht doch relativ leicht hat, seine Verfassung durchzupeitschen, weil die Menschen auch müde sind, weil sie Ruhe wollen, weil sie Ordnung und Normalität wollen und doch nicht mehr kämpfen wollen?
Ich kann das ganz schnell beantworten. Mhm. Er wird seine Verfassung durchpeitschen, ja, und das Land verlieren. So sieht die Gleichung für ihn aus.
Ja, aber ich möchte doch hinzufügen, das mag sein, das möchte ich durchaus nicht ausschließen, aber es ist in der Tat so, dass große Teile der ägyptischen Bevölkerung revolutionsmüde in Anführungsstrichen sind. Sie wollen eine Rückkehr zur Normalität. Sie wollen endlich ruhige Verhältnisse, damit man wieder seiner Arbeit und den Geschäften nachgehen kann.
Auch um den Preis einer Theokratie, Herr Pott?
Ja, was heißt Theokratie? Ich glaube nicht, dass wir hier...
Das Gesetz der Scharia in der Verfassung?
Ja, aber der Artikel 2 ist genauso formuliert wie in der alten Verfassung. Auch in der alten Verfassung stand schon, dass die Rechtsfindung nach den Prinzipien der Scharia in ihrer Hauptquelle sozusagen findet. Also da gibt es andere Vorschriften in dieser neuen Verfassung, die sehr unbestimmt sind, die möglicherweise eine Islamisierung oder eine fortschreitende Islamisierung ermöglichen. Aber noch haben wir es nicht mit einer theokratischen Verfassung zu tun. Soweit würde ich nicht gehen. Es ist eine Verfassung mit islamistischen Elementen. Und die Moslembrüder sehen diese Entwicklung ja auch historisch. Das ist eine Bewegung, die ist über 80 Jahre alt und die haben lange gewartet, ehe sie so weit gekommen sind. Und jetzt schlagen sie die Flöcke ein für die Zukunft, um aus der ägyptischen Gesellschaft eine fromme islamische Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu machen. Ob ihnen das gelingt, ist eine völlig offene Frage.
Herr Suleiman hat eben gesagt, als er meinte, er wird das Land verlieren, hat er die beiden Fäuste zusammengeführt, also es kracht. Wird es krachen?
Ja, das wird
es
krachen.
Das ist nicht ausgeschlossen, aber ich habe es mir abgewöhnt, den Propheten zu spielen. Denn in dieser Region ist alles möglich. Und eine Zuspitzung haben wir jetzt. Wie weit das geht, das werden wir sehen. Aber in Ägypten hat es häufig auch eine Wendung zum Milderen gegeben. Denn die Ägypter sind und bleiben in ihrer Mehrheit auch Pragmatiker. Und da wird man sehen, sehen müssen, wie sich das entwickelt. Und vor allen Dingen, wir haben über die Rolle des Militärs noch nicht gesprochen. Welche Rolle wird das Militär wieder spielen, möglicherweise, wenn es tatsächlich zu einem Patt kommt und zu einer bürgerkriegsähnlichen Situation, dann wird es nach meinem Dafürhalten eingreifen.
Herr Suleiman, ist das Militär in Ägypten nach wie vor eine Macht im Staat, ein Staat im Staate, der ein Drittel der Wirtschaft über Unternehmen kontrolliert und nach wie vor überall an den wichtigen Schaltstellen seine Leute sitzen hat?
Das ist das Militär nach wie vor. Allerdings merkt man seit der Isolierung oder Entmachtung von der Anführer dieses Militärs, die während der Revolution agiert haben, man weiß nicht, was man mit diesem Militär vorhat. Es gibt die politische Führung, die Muslimbruder, Präsident Morsi. Es gibt die Außenwirkung, das sind die USA, alle Offiziere der ägyptischen Armee jetzt trainieren in den USA, werden da ausgebildet, haben ihre Kontakte dahin. Und offensichtlich haben die USA momentan gesagt, Morsi erstmal und das Militär nach hinten. Was die Zukunft nicht sagen könnten, weiß ich nicht.
Herr Avedan, Sie sind kein Prophet, nehme ich mal an. Was glauben Sie denn noch für die nächsten Jahre? Wird sich das ganze Thema der arabischen Revolutionen, der demokratischen Entwicklung in der Region gleichmäßig als Thema etablieren, möglicherweise auch mit einer neuen Rolle der Türkei in diesem Zusammenhang?
Also ich bin erstmal froh, dass Israel wieder versucht, die Beziehungen zur Türkei zu verbessern, denn man merkt, in diesen turbulenten Zeiten im Nahen Osten kann man nicht Großmacht spielen, sondern man braucht Verbündete und wenn es jetzt nicht so gut geht oder gehen würde mit Ägypten, dann braucht Israel die Türkei auf jeden Fall und das ist ganz, ganz wichtig. Diese turbulenten Zeiten sind nicht gut für den Friedensprozess. Sie festigen die nationalen Kräfte in Israel, die sagen, wenn alles so instabil ist, dann sollen wir bloß keine Kompromisse machen, keine Territorien abgeben, keine Kompetenzen verlieren. Wir müssen stark sein, überstark sein, weil wir nicht wissen, was morgen kommt. Und das ist jetzt kein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass Sie das anders sehen als eine Option, etwas zu ändern und dass Sie auch begreifen, dass Israel ein Teil des Nahen Ostens ist und sein muss, um zu existieren und kann nicht so als eine europäische, westliche Enklave langfristig existieren in dieser Region.
Das ist ganz wichtig.
Ja. Sebastian Engelbrecht, ein gemeinsames Agieren zwischen den Staaten in der Region, durchaus auch mit Blick auf die Türkei, ist das etwas, was uns wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren intensiv beschäftigen wird?
Sicherlich irgendeine Form von Zusammenarbeit, von gemeinsamem Agieren wird es da geben müssen. Ich sehe den Kern vielleicht tatsächlich eher an dem Scharnier zwischen Israel und Ägypten, ob es möglich sein wird, diesen Friedensvertrag aufrechtzuerhalten. Da sehe ich das große Problem. Wahrscheinlich werden wir den israelisch-palästinensischen Konflikt so schnell nicht gelöst sehen. Aber das Verhältnis zu den Ägyptern, sozusagen das Bangen um diesen Frieden, das könnte uns künftig sehr beschäftigen, denn es könnte ja durchaus sein, dass Morsi bisher sich sehr israelfreundlich gegeben hat und möglicherweise dann doch noch umschwenkt. Jedenfalls ist er, wie wir jetzt ihn kennengelernt haben, nicht wirklich berechenbar. Und da sehe ich das größere Problem. Ich habe den Eindruck, dass die Türkei sich wesentlich leichter und weicher in diesen Prozess integrieren lässt, als das im ägyptischen Falle ist.
Damit ist das nächste Thema fast schon angerissen, aber ich muss an dieser Stelle einen Punkt setzen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier beim Wortwechsel dabei waren. Igal Avedan aus Israel, Aktam Suleiman, der syrische Journalist, beide leben in Berlin. Marcel Pott zugeschaltet aus Bonn und Sebastian Engelbrecht auch hier im Studio, unser Hörfunkkorrespondent aus Tel Aviv in den letzten 5 Jahren. An Sie alle ganz herzliches Dankeschön. Und auch an Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, ein Dankeschön fürs Zuhören. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Kolkmann.